es gibt so einen ganz tollen Spruch, auch von Albert Einstein, der gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das ist ja auch ein Spruch, den finde ich echt super, weil wir wollen ja auch eine neue Denkweise und für den Umgang mit dem Wald anstoßen, eben, dass man sagt, hey Leute, Schritt zurück, das ist ein Ökosystem, das ist ein lebender Organismus, der weiß sich auch schon selbst zu helfen und wir müssen da ein bisschen weniger intensiv eingreifen und können dennoch Holz nutzen, wenn wir es brauchen und wollen.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Thorsten Welle von der Naturwaldakademie. Und bevor wir ins Detail gehen, was denn die Naturwaldakademie so alles so macht und welche interessanten Dinge sie beforscht, frage ich dich, Thorsten, nach deinem schönsten Walderlebnis.
Ja, hallo erstmal, Peter. Vielen Dank für die Einladung. Und obwohl ich eigentlich primär in den letzten Jahren in temperierten Wäldern unterwegs bin, also in Wäldern der gemäßigten Breiten, habe ich ein eindrückliches Erlebnis in den tropischen Regenwäldern in Ecuador gehabt. Und zwar war das im Jahr 2000 im Rahmen einer Exkursion. Als Kind habe ich mich schon immer gefreut, mal in den tropischen Regenwald zu kommen. Und da war ich dann doch wirklich beeindruckt, wie da die Geräusche tags und auch nachts waren. Also ein eindrückliches Erlebnis war, dass wir tagsüber eine Wanderung durch den Regenwald gemacht haben. Und ich war so erstaunt, wie dicht das ist. Und wenn man sich da vorstellt, dass man sich verlieren würde, ist das kein schönes Erlebnis. Wir sind hintereinander gelaufen und man musste wirklich die Hand ausstrecken zum Vordermann, damit man den noch sieht. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Und dann sind wir noch auf so einen Turm geklettert von Vogelbeobachtern und 30, 35 Meter hoch, so ein wackeliges Gestänge. Und als wir dann da oben waren, da konnte man wirklich das grüne Meer des Regenwaldes, des Amazonasgebiets sehen. Da hat man sich so richtig klein gefühlt und demütig. Da habe ich gedacht, boah, das ist sensationell. Das ist wirklich das grüne Meer, von dem man spricht. Also da war ich sehr beeindruckt. Und danach waren wir dann noch in so einer biologischen Station, wo verschiedene internationale Forscher waren. Die haben dann nachts ein weißes Laken aufgespannt und das dann bestrahlt. Und wenn man da vorbeigegangen ist, da dachte man, man dreht einen Horrorfilm, weil da waren so absurde, interessante Käferarten, Motten, also unterschiedlichster Größe. Das war so faszinierend. Da kam eines Abends dann in die Forschungsstation so ein Amerikaner rein, so ein Käferforscher, und der hat gemeint, look here at this bug, schaut ihr diesen Käfer an. Den gibt's sonst nirgends, der ist total verrückt. Der hatte richtige Stachel am Rücken. Und dann hat er den auf so einen Holztisch gehalten, dann hat er so kleine Stücke rausgebissen aus dem Holztisch. Also das war total perplex und beeindruckt, dass es so eine wirklich so eine Artenvielfalt dort eben gibt. Und die hört man auch nachts. Also das war sehr beeindruckt. Wir haben dann nur so ein Hängematten geschlafen mit so Moskitonetzen. Und dann sollte man nachts am besten nicht das Licht anmachen, weil dann sieht man, was auf dem Moskitonetz alles liegt. Also das war sehr beeindruckend.
Aha, okay, ich glaube, die ein oder andere Zuhörerin und Zuhörer, den schaudert es jetzt ein bisschen, wenn man sich überlegt, das alles nachts spinnen lassen, nicht erwähnen. Gibt es bestimmt auch noch ein paar. Aber wunderbar. Ich meine, so, also apropos in den Tisch beißen, das mache ich ab und zu in Bezug auf die Forstwirtschaft, aber das Käfer, das auch. Ach, das ist natürlich was Besonderes. Habe ich auch noch nicht gehabt. Aber da sind wir auch schon bei dem Thema. Du bist bei der Naturwaldakademie Leiter Wissenschaft und Forschung. Und wenn wir mal quasi bei Null anfangen, die in der deutschen Waldforschungslandschaft gibt es ja schon jede Menge. Also ich glaube, jedes Bundesland hat entweder eine eigene Forschungsanstalt oder ist, wenn es ein kleineres Bundesland ist, irgendwo angeschlossen. Aber es gibt eine ganze Reihe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel. Weißt du das zufällig? Ich meine, es ist nichts Wichtiges, aber wie viele Forschungsinstitute, staatliche, es gibt?
Nee, ne? Es gibt schon einige. Das Bundesforschungsanstalt Thünen-Institut als überstaatliches, also als Bundeseinheit. Dann gibt es ja verschiedene Landesforschungsversuchsanstalten. Baden-Württemberg ist da die LVA zu nennen. Mit denen haben wir übrigens auch ein Projekt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Dann die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, die ist ja so ein Zusammenschluss aus den norddeutschen Bundesländern, die dann Waldökologen oder Waldforschung machen. Und aber nichtsdestotrotz haben sich sechs nette Damen aus Berlin, die eine unwahrscheinliche Liebe haben zum Wald und auch großen Respekt dem gegenüber, und haben sich da entschlossen, vor 6 Jahren, also 2016, wurden wir gegründet, eine Forschungseinrichtung zu etablieren, die ihrer Meinung nach unabhängig ist, die unabhängige wissenschaftliche Forschung macht, noch politische Beratung anbietet. Das war so die Zielausrichtung, weil sie eben auch in Gesprächen mit Leuten wie mit dir zum Beispiel auch oder Knut Sturm oder verschiedenen anderen Leuten, die eher so eine waldökologische Perspektive haben, festgestellt haben, dass das doch so ein bisschen, sagen wir mal, unterrepräsentiert ist. Und ich kann dazu auch nochmal eine ganz nette Anekdote sagen, weil ich bin ja von Hause aus Geograf und da ist eigentlich die Welt in der Forschung immer recht in Ordnung, sage ich mal. Da ist es ein nettes Geben und Nehmen, man ist offen. Und da war ich doch sehr erstaunt, als ich dann mal eines Tages auf eine Tagung eingeladen war, wo ich dann auf Mikro mit einem Forstwissenschaftler auch sprechen konnte. Und der hat gemeint, ja, was ihr hier an Ergebnissen vorstellt, das hätten sich manche überhaupt gar nicht getraut. Und einige Ergebnisse, die auch erforscht worden sind, finden überhaupt gar nicht den Weg in die Öffentlichkeit. Und das finde ich so im Rahmen von Wissenschaft, die ja unabhängig sein soll und transparent und offen und für die Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht sind, fand ich das echt eine heftige Aussage. Das war mir so gar nicht bewusst, dass das in Teilen der Forstwissenschaft offensichtlich ein Thema ist. Und da dachte ich, oh hoppla.
Und das muss man vielleicht nochmal erklären. Also die forstlichen Forschungsinstitute, und es gibt ja übrigens auch noch Versuchsanstalten, also es gibt, also ich würde mal sagen, ein Dutzend wird wahrscheinlich gar nicht reichen, an Organisationen, die irgendwas zum Thema Wald untersuchen. Aber die gehören eben alle zu den jeweiligen Forstverwaltungen beziehungsweise zu den zuständigen Ministerien, also zu Holzverkaufsorganisationen. Das ist so ein bisschen, als wenn die Erdölindustrie, was sie auch durchaus getan hat, Institute gründet und zum Thema Klimawandel forscht, mit natürlich Ergebnissen, die nicht so völlig unabhängig sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, ohne da ins Detail zu gehen. Aber das ist letztendlich eine ähnliche Situation. Und dazu passt deine Anekdote auch, ne, dass bestimmte Sachen gar nicht in die Öffentlichkeit kommen. Da kommen ja teilweise recht hässliche Ergebnisse raus. Ne, ich sage nur mal ein Beispiel von der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg, die festgestellt haben, dass in allen Lagen, wo Maschinen überhaupt fahren können, ohne den Berg runter zu purzeln, 40% der Böden Befahrungsschäden aufweisen, und zwar außerhalb dieser Maschinenbefahrungslinien, die ja sowieso schon einen Großteil des Bodens zerstören. Also letztendlich kann man grob sagen, ist über die Hälfte der Waldböden, wo eine Maschine überhaupt nur reinfahren kann, schon kaputt. Und das ist ein amtliches Ergebnis, was natürlich nicht so ganz an die große Glocke gehängt wird. Und deswegen ist es natürlich schön,
allerdings,
wenn ihr, und das, ich sehe das definitiv, so unabhängige Forschung macht. Ich wüsste nicht, wo bei euch jemand drin sitzt, der ein finanzielles Interesse an Forschungsergebnissen hat. Und wir kommen mal zu einem schönen Punkt, das finde ich wirklich fast schon süß. Ihr macht ja sehr viel mit Satelliten. Satellitenforschung, habt tolle Sachen auf eurer Homepage, ein Waldmonitor, der übrigens auf der Startseite das Sauerland hat. Ne, ich habe geguckt, Möhnetalsperre. Ich muss ein bisschen schmunzeln, deswegen, weil da kann man ja so einen Schieberegler hin und her machen. Ja. Ne? Was gibt es dort an Flächenverlusten? Und wie hängt das mit der Baumart zusammen? Ne? Es ist wunderschön. Ich habe da noch ganz andere Sachen, Waldbrandmonitor, also tolle Sachen aufbereitet. Aber Stichwort Satellit. Das scheint in der forstlichen Landschaft irgendwie ein Fremdwort zu sein. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass da so Kisten durchs Weltall fliegen und die Erde beobachten. Vielleicht da auch eine Anekdote am Rande. Man hat ja letztes Jahr eben herausgegeben, wie viel Waldfläche schon abgestorben ist. Und die Forstverwaltung kam da ja öffentlich auf 3%. Und dazu muss man wissen, je mehr, desto besser, weil desto mehr kann man die Öffentlichkeit ins Boot holen. Ah, der Wald stirbt und wir brauchen mehr Geld. Ne? Also da zählt jedes Promille. Und man sagt also 3%. Und dann sagt zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Moment, wir haben Satelliten, und die sagen 5. Ne? Und Tendenz ja steigen und sagen, oh, fast das Doppelte. Und keiner hat es gemerkt, weil die stapfen halt alle zu Fuß darum und schätzen. Ne? Und deswegen, jetzt kommen wir nochmal auf euch zurück. Ist das nicht manchmal frustrierend, wenn man denkt, Mensch, es gibt so viel moderne Technik, man kann das Es macht natürlich viel Arbeit, gar keine Frage, aber man kann es so aufbereiten, dass es von da an dann doch deutlich genauer und viel tagesaktueller läuft. Ist das nicht total frustrierend, wenn man das sieht, dass da mit sehr, sehr viel Geld gearbeitet wird und die arbeiten letztendlich, ja, wie vor 100 Jahren, nämlich mit, ich sage mal ganz böse, mit Block und Bleistift.
Ja, absolut. Ich finde das sogar erschreckend, auch so ein bisschen rückständig, ne? Diese Satellitentechnologie. Ich meine, ich habe in dem Bereich promoviert. Das gibt schon seit über 25 Jahren und dieses, die Daten, die wir auch nutzen, die werden ja gezahlt von uns Steuerzahlern. Ne? Also das ist ein großes EU-Programm, Projekt Copernicus. Das heißt, da werden Mittel zur Verfügung gestellt, um Umweltinformationen zur Verfügung zu stellen. Und zwar frei. Also die Daten, die wir genutzt haben in unserem Waldmonitor, sind frei. Und wir haben uns halt eben gedacht, das kann doch nicht so schwer sein. Also wie gesagt, ich kenne mich damit ein bisschen aus, habe da halt promoviert und habe da auch noch Kollegen. Und denen haben wir uns dann zusammengeschlossen und haben das Ganze mal durchdacht und gesagt, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Weil ich habe auch nicht verstanden, es gibt auch in der forstlichen Szene gibt es extra Fernerkundungsinstitute. Und da habe ich mich auch gefragt, was machen die denn eigentlich den ganzen Tag? Weil wenn nicht gerade das ist doch das Paradebeispiel.
Ja, pass auf, da muss ich ganz kurz einhaken. Ja. Also Fernerkundung heißt ja aus der Ferne.
Genau.
Wie erkundet man denn fern ohne Satellit? Mit Fernglas? Also ich sage, jetzt muss man ja völlig leinhaft fragen.
Leider, genau. Also Fernerkundung heißt, also früher kam das ja aus der Luftbildaufnahme. Das wird ja zum Teil auch in der Forstszene genutzt, ne? Luftbildaufnahme, wo man dann guckt, was vielleicht auch welche Baumarten da sind. Das kann man ganz gut erkennen.
Ja, aber ist das nicht ein bisschen, ich muss jetzt immer ein bisschen leinhaft dazwischen fragen. Also mit dem Flugzeug, das ist ja nicht ganz billig, ne? Also da rumzufliegen und dann sitzt da jemand drin und knipst. Also auf gut Deutsch gesagt.
So. Selbst das wird von den Landesländern gezahlt. Und zwar alle 3 Jahre gibt es eigentlich eine flächige Befliegung der Bundesländer. Und diese Luftbilddaten, die haben dann die ganzen Verwaltungen auch zur Verfügung und könnten damit Informationen generieren. Aber wir gehen noch mal ein Stück höher, eine Etage nach oben ins Weltall. Und da gibt es eben jetzt mittlerweile so hoch aufgelöste Satelliten, dass sie quasi, man kennt man ja aus Google Earth, kennt ja jeder, da kennt man, wer bei sich im Garten sitzt. Ja, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt.
Doch, diese das geht. Also bei uns, beim Forsthaus, da sieht man, wenn ein Auto parkt, ja.
Ja, das sieht man bei uns auch. Das ist dann teilweise erschreckend, wer zu Besuch war, kann man dann erkennen. Und das ist alles frei zugänglich. Und genau, aber die Daten, die wir nutzen, die haben eine Auflösung von 10x10 Meter. Also ein Pixel ist 10x10 Meter. Dann kann ich da eine Information abgreifen. Und das ist ja im besten Fall auch eine Baumkrone. Also da kann ich schon relativ genaue Informationen erhalten. Und wie gesagt, uns war es nicht bewusst, dass eben die verschiedensten Forschungsinstitutionen, die auch Fernerkundung oder Satellitenbildanalysen haben, das eben nicht machen, weil das ist wirklich die Paradedisziplin, dass man wirklich flächendeckende Informationen hat über ganz Deutschland. So, und das war unser Ansatz, dass wir aus Sentinel-2-Daten eben, das ist ein Satellit, der diese 10x10 Meter Auflösung hat und natürlich auch ganz anderes visuelles Spektrum hat. Das heißt, wir sehen nur einen gewissen Teil mit unserem menschlichen Auge und der Satellit, der kann halt eben Ultraviolett erkennen oder Nahinfrarot. Und eben diesen Nahinfrarot und roten Bereich kann man relativ gut erkennen, ob eine Pflanze, ob die Vegetation geschädigt ist oder eben nicht. Und da gibt es verschiedene Indizes, das ist jetzt sehr mathematisch, aber mit diesen Informationen und diesen Daten, wenn man den Satelliten quasi trainiert, was er sieht oder was er sehen soll, dann sage ich ihm, du siehst jetzt einen geschädigten Baum, du siehst einen gesunden Baum, dann kann man es über eine Klassifikation bildlich abbilden. Und dann sind wir eben auch auf die Information gekommen, dass es nicht nur eben diese 250.000 Festmeter, Hektar Schadensfläche ist, sondern dass wir auch die gleiche Flächengröße gehabt haben wie das DLR. Und interessanterweise ist jetzt auch im Nachgang zu unserem Podcast, habe ich ein Gespräch mit dem Thünen-Institut, was nämlich die Initiative gestartet hat, das Netzwerkbüro Wald, um eben diese ganzen satellitenbasierten Erfassungen in Deutschland mal zu testen, weil sie gemerkt haben, oh, das scheint ja doch irgendwie gut zu sein und das funktioniert.
Nach und jetzt müssen 25 wir da auch Jahren, oder wie jetzt war das?
Ja, jetzt müssen wir da auch mal was machen. Und da haben wir jetzt nachher auch ein Gespräch zusammen in der größeren Gruppe mit DLR, mit Frank Thonfeld, mit dem TUM, verschiedensten Wissenschaftlern, die eben auch solche Analysen gemacht haben. Da wollen wir das mal zusammenbringen, gucken, wo die Vor- und Nachteile sind. Also das finde ich schon sehr gut, dass das Thünen-Institut das jetzt auch mal anerkennt und sieht, dass das eine wichtige Information ist, weil man hat auch aus dem Hause widersprüchliche Aussagen gehört zum Thema Fernerkundung und Satellitenbildanalyse, dass das alles nicht stimmt und Quatsch ist und sie Angst haben, dass dann irgendwie die Vor-Ort-Aufnahme im Wald nicht mehr oder keine große Bedeutung hat, was ja absoluter Quatsch ist, weil ich brauche ja genau eben diese Grunddaten am Boden, um das Signal mit dem Satelliten dann zu verifizieren. Also ohne geht es einfach nicht. Und das scheint das Thünen-Institut noch nicht so ganz abgespeichert zu haben, dass es beides eine Synergie hat und einen Mehrwert und eine Mehrinformation. Und das war auch genau unser Ziel. Wir wollten wissen als kleine Institution, die wir sind, ob das geht. Und wir waren ja auch die Ersten, die das dann letzten Endes umgesetzt haben, den Waldmonitor, wo ja auch eine Baumartenkarte drin enthalten ist. Also erstmals flächendeckend können wir neben der Bundeswaldinventur, die ja auch vom Thünen-Institut gemacht wird, die allerdings nur punktuelle Aufnahmen macht, wie so eine Stichprobenpunkte. Das heißt, sie können keine flächendeckende Aussage treffen über Baumartenverteilung, sondern es wird dann statistisch hochgerechnet. Und mit unserer Analyse haben wir versucht, erstmals eine flächendeckende Analyse hinzukriegen, wo überall Fichten stehen, wo überall Buchen stehen und Eichen und etc. Also das ist dann erstmal ein spannendes Tool, mit dem man dann arbeiten kann und die Information auch insbesondere für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Wir wollen auch eine Transparenz schaffen. Es gibt ja sehr viel besorgte Bürgerinnen und Bürger, das hört ihr ja auch jeden Tag, die bei euch wahrscheinlich anrufen, oder auch insbesondere Waldbesitzende, die nicht wissen, was sie mit ihrer Fläche machen sollen, oder die einfach Ängste, Nöte haben oder die mit der Informationslage generell nicht einverstanden sind. Und da wollen wir mit unseren Tools eben eine Möglichkeit schaffen, dass jeder Informationen über seinen Wald oder seine Fläche einholen kann oder dass generell auch die Öffentlichkeit, Journalisten, jeder das nutzen kann. Auch die Wissenschaft, wir stellen das auch zur Verfügung.
Ja, und dann gibt es mehrere wichtige Aspekte. Können wir mal auf einen. Also ich finde das fast schon skandalös, dass das bisher nicht genutzt worden ist. Bundeswaldinventur, das war das Stichwort. Also bisher ist es so gemacht worden, dass alle 10 Jahre das im Rahmen einer Stichprobe erhoben wird. Alle 10 Jahre. Das bedeutet, dass man die letzten Jahre momentan noch gar nicht auf dem Radar hat. Die letzten schwierigen 5 Jahre und dass man eben den Zuwachs, also wie viel Holz wächst im Wald, wie viel kann geerntet werden und so weiter, das berechnet man auf Grundlage wirklich extrem veralteter Daten, weil der Klimawandel ja rasant an Fahrt gewinnt. Und man hätte auf der anderen Seite ein Tool, wo man streng genommen ja sogar tagesaktuell, ich meine, das wäre jetzt ein bisschen aufwendig, aber man könnte es theoretisch machen, aber es würde ja reichen, quartalsweise oder von mir aus auch einmal im Jahr nach Abschluss der Vegetationsperiode das aufbereitet und sagt, was machen wir denn jetzt? Das findet nicht statt. Ne? Und stattdessen wird, und das ist halt der Punkt, Politik gemacht, mehr Holz zu verbrauchen und so weiter, aufgrund von Daten, die aus einer Zeit stammen, wo der Klimawandel eben noch nicht so massiv zu spüren war. Also das hat ja tatsächlich Auswirkungen, diese Schlafmützigkeit. Also das geht ja bis zu dem Punkt, dass man sagt, die Wirtschaftswälder, die sind so gesund und stabil und wir können da weiter so viel drum fummeln, dass wir überhaupt keine Schutzgebiete brauchen. Das ist ja auch ein Forschungsschwerpunkt bei euch, dass ihr schaut, was machen denn Naturwälder, was machen standortheimische Wälder im Vergleich zu Plantagen und so weiter. Und aktuell gibt es ja klare Aussagen aus der Forstwissenschaft. Da haben sich ja gerade noch mal etliche Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler positioniert, dass sie sagen, wir brauchen im Prinzip keine Schutzgebiete, sondern wir müssen mehr Holz verbrennen, mehr Holz verbauen, mehr sonst was. Und nochmal auf Grundlage völlig veralteter Daten und sagen dann, dass selbst Urwälder im Prinzip schlechter sind fürs Klima als solche Wirtschaftswälder, weil wir dort ja mit diesen ganzen Produkten eben fossile Rohstoffe ersetzen. Und ihr bringt andere Sachen raus mit eurer Forschung.
Ja, also das sind auch wirklich unfassbare Aussagen, denen wir uns da konfrontiert sehen, meine ihr ja auch, wenn man das sieht, jetzt eben, wie du es gerade angesprochen hast, das war ein Brief an die Ursula von der Leyen von einem emeritierten Professor, der wieder unhaltbare Aussagen getroffen hat, eben, dass ein Bewirtschaften von Wäldern besser ist für den Klimaschutz als eben keine Bewirtschaftung. Und das kann man so pauschal halt einfach eben überhaupt nicht sagen. Und da gibt es ja auch ein interessantes Papier, was wir dann mal kritisiert haben, wo quasi ein sehr anerkannter Wissenschaftler und auch DBU-Umweltpreisträger, Professor Ernst Detlef Schulze, ein herausragender Wissenschaftler, hat in Science publiziert und Nature, also wirklich hochrangige Papiere, hat dann aber eine Vergleichsstudie angestellt, indem er gesagt hat, okay, ein bewirtschafteter Wald speichert mehr Kohlenstoff als ein nicht bewirtschafteter Wald und hat da eben Vergleichsdaten aus dem Nationalpark Hainich herangezogen. Und dann haben wir uns das mal genauer angeguckt, auch mit Hilfe von deinem Sohn, mit Tobias und Pierre Ibisch, die haben da auch mit dran gearbeitet an dem Papier, wo wir dann mal analysiert haben, was hat der denn eigentlich für Daten genutzt und wie kommt er denn auf diese Aussage? Und da haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass er eine ganz unterschiedliche Flächenangabe macht. Das heißt, er vergleicht in einem Jahr, also 2010 sagen wir mal, eine Fläche mit 2000 Hektar und schaut, was da gewachsen ist. Und 2020 vergleicht er eine Fläche mit 3000 Hektar und vergleicht, was dann da auch gewachsen ist. Also das ist das typische Beispiel, was man früher in der Mathematik gelernt hat beim Mathelehrer, vergleicht nicht Äpfel und Birnen. Und das hat er da irgendwie gemacht, anstatt zu sagen, okay, wenn ich denn wirklich wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen möchte, dann darf sich die Fläche ja nicht ändern. Die muss ja gleich bleiben, um dann zu sehen, wie viel wächst denn da auf meinen 2000 Hektar im Vergleich ja, 10 Jahre später auch wieder auf den 2000 Hektar.
Genau, nur als kleiner Einschub, ich habe mich mit dem Thema ja auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil es wirklich unfassbar ist. Da ging es letztendlich darum, man hat geguckt, was wächst innerhalb von 10 Jahren nach pro Hektar und hat dann aber nicht dieselben Hektare verglichen, sondern schon dieselben plus eine Fläche, auf der praktisch keine Bäume stehen und hat geguckt, wie viel Holz ist denn insgesamt vorher und nachher da. Und wenn man jetzt natürlich für den zweiten Vergleich nach 10 Jahren eine Fläche dazu nimmt, wo fast nichts draufsteht, das senkt natürlich den Schnitt so rapide runter, dass man sagt, guck mal, es ist ja fast nichts zugewachsen. Der Nationalparkleiter Hainich hat ja selber in dem Papier noch dazu geschrieben, dass das nicht vergleichbar ist, weil diese neuen Flächen dazugekommen sind. Also ausdrücklicher Hinweis kann quasi wissenschaftlich so zumindest nicht genutzt werden. Und dieser Schulze hat es gemacht. Und dazu muss man wissen, was ich schon einen üblen Beigeschmack finde, dass er in mehreren Forstbetrieben eben wirtschaftlich involviert ist. Ne?
Richtig. Und was halt ganz fatal ist, dass eben so eine Analyse dann eben auch verschärft genutzt wird, um Politikberatung zu machen oder um auch Waldbesitzende, die eigentlich vom Thema, sagen wir mal, oftmals nicht so die Ahnung haben, weil sie vielleicht ihrem Waldgebiet vererbt bekommen haben, wie auch immer, und keine forstlichen Hintergrund haben, keine Ausbildung. Und die werden dann mit solchen Aussagen konfrontiert und glauben natürlich dem Experten und dann wird das so einfach weiterverbreitet. Und das ist gefährlich, finde ich. Also insbesondere im Wald, wo wir ja wirklich zwei Megakrisen dieser Jahre haben, die Artenvielfalt, also Rückgang der Artenvielfalt und die Klimakrise. Und wenn dann solche Themen auf den Tisch gebracht werden, eine höhere Nutzung, damit schwächen wir den Wald noch viel mehr. Und jetzt auch das Thema um Holzverbrennung. Also es ist ja auch unfassbar jetzt mit der Ukraine-Krise. Wie viel illegal wird jetzt auch in den Wäldern reingegangen und Holz gemacht, wie es da so schön heißt. Also das wird den Wald noch mal extrem schwächen. Da bin ich auch mal gespannt, was dann die Daten, wenn man sie denn mal bekommt, oder wir machen ja auch eine jährliche Auswertung, ob man da so eine Einschätzung, so diese Phänomene sehen kann anhand der Daten, dass da doch verstärkt in den Wald reingegangen wird, auch illegal, leider Gottes.
Ne? Ja, also damit beschäftigen wir uns ja auch, illegale Holzeinschläge durch staatliche Forstverwaltung. Ja, das gibt es nicht nur in Brasilien, das gibt es auch in Deutschland.
Ja.
Und jetzt kommen wir aber noch mal zu eurer Forschung zurück. Die Forstwirtschaft gibt ja, auch die forstlichen Forschungsinstitute, jährlich auch Daten zum Holzverbrauch raus. Und wenn man schaut, auf was für einer Grundlage die beruhen, dann muss man sagen, das sind Schätzungen, die auf Schätzungen basieren, weil kein Mensch weiß, wie viel Holz wirklich eingeschlagen wird. Ne? Dazu muss man wissen, im kleinen Privatwald, ich glaube, das sind so grob ein Viertel des Waldbesitzes, ne? So ganz genau weiß man es ja auch nicht. Auch das, man weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Leute haben denn überhaupt Wald, auch interessant, ne? Und die Leute, die privat in den Wald gehen, mit ihrer kleinen, was nicht, die haben einen Hektar oder zwei oder was auch immer, die haben ein Treckerchen da am Wochenende reinfahren und Brennholz schlagen, das wird ja alles nicht erfasst. Das wird aufgrund von Schätzungen erfasst. Wie gesagt, bei Nachbefragung, wie viel habt ihr denn so in eurem Ofen verbrannt? Oh ja, was waren 5 Raufmeter? Ach, vielleicht waren es auch 10. Ach, ich weiß gar nicht so genau. Und das sind so die Daten. Und jetzt kommen wir wieder zum Satelliten zurück. Ich glaube, die Abschätzung, zumindest wenn man es parallel dazu mal vergleicht, würde sehr viel genauer sein, wenn man sieht, was für Lücken gibt es denn mittlerweile im Kronendach und was hat sich da verändert. Dann kann man es mal verifizieren. Ich glaube, da werden einige Überraschungen auftauchen.
Ja, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass man das dann eher erfassen kann, wie du schon sagst. Wir haben ja auch mal so eine Analyse gemacht, basierend auf den FAO-Daten, auch europaweit, wie da die einzelnen europäischen Länder im Vergleich dastehen. Und das ist wirklich erschreckend, wie schlecht diese Daten sind, weil, du hast das auch gesagt, jedes Land, also Deutschland auch, darf die Zahlen, die sie erfassen oder erschätzen, berichten. Das wird nicht kontrolliert, das wird dann so angenommen. Das ist dann ein, die FAO ist eine UN-Organisation, die nimmt das dann einfach so an und publiziert das in Berichten. Aber da, wenn man die sich da mal genauer anguckt, sieht man, dass das teilweise wirklich Kraut und Rüben ist und auch gar nicht zusammenpassen kann. Teilweise von den Zuwächsen, von den Abgängen. Und da ist eine sehr große, ja, Intransparenz vorhanden. Da würde ich mir eben genau solche Tools, wie mit Fernerkundung eben möglich ist. Wir haben das jetzt für Deutschland mal gemacht, aber das Ganze kann man ja auch auf Europa anwenden. Also das kann ich ein bisschen auf hochskalieren, das ist gar kein Problem. Und dann hätte man mal eine genaue Datenerfassung, ein Umweltmonitoring, was im Übrigen ja auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, dass ein Umweltmonitoring oder auch ein auch anhand von Satellitendaten gemacht werden soll im Wald oder für den Wald. Und das Ganze soll auch in die EU reingehen oder es wird jetzt gerade auch diskutiert, dass eben genau dieses Thema der Datenerfassung und Datenverfügbarkeit wirklich unfassbar schlecht ist in unserem, sagen wir, 21. Jahrhundert, wo wir täglich mit Daten überschwemmt werden und aber im Wald nur alle 10 Jahre Informationen kriegen. Das ist wirklich zu wenig.
Ja, und es gibt, finde ich, noch eine Besonderheit in Bezug auf, das ist ja letztendlich eine Naturforschung, die ja auch bei den Forstseen-Versuchsanstalten stattfinden sollte. Und ich glaube, nach deren Selbstverständnis auch stattfindet. Gemessen wird aber immer nur in Verkaufseinheiten. Ne, das wäre also, es wird immer in Festmetern oder Kubikmetern gemessen pro Hektar. Also ein Hektar ist eine 100 mal 100 Meter Flächengröße. In Holzvorräten, ne, also wie ein Vorratsschrank. Das wäre also ähnlich, als wenn man sagen würde, in der ökologischen Forschung, ich habe pro Hektar 2 Kilo Vogelfleisch. Also, nee, uns würde schon interessieren, wie viel Individuen gibt es, was machen die und so weiter, Interaktion, ne, ist das eine gesunde Population, wie auch immer. Es käme doch kein Mensch auf die Idee, das in Gewicht oder in Kubik, man könnte auch sagen, es gibt pro Hektar 1 Kubikmeter Regenwürmer, ist auch keine gute Aussage, ne? Also, oder eine andere Begrifflichkeit, Flächenstilllegung. Ich meine, das Einzige, was da schweigt, sind ja dann Motorsägen im Wald. Alles andere, genau. Die Leute können weiter pfeifen, die Vögel dürfen weiter singen, die Wildschweine dürfen grunzen. Also es wird ja nicht ruhig, aber es hat so ein bisschen
man
was.
Man kann den Wald ja auch gar nicht stilllegen. Nee. Der wächst ja. Also das ist so eine Fehlkommunikation. Also das ist schon unfassbar. Der Wald ist ja ein System, der arbeitet, der erzeugt Energie, der verarbeitet die Energie. Also das ist ja ein Lebewesen, ja. Und davon von einer Stilllegung zu sprechen, ist schon absurd.
Ja, und das ist halt die Frage, ob wir nicht alle miteinander im Prinzip aus diesem Framing raus müssen und andere Begriffe reinbringen. Weil also Stilllegung ist ja letztendlich schon fast ein populistischer Begriff. Es ist ein Begriff der Lobby, die sagt, ja, dieser Wald wird den Menschen entzogen. Das ist ja die Erzählung, die dahinter steckt. Ne? Der wird den Menschen entzogen, der wird euch weggenommen. Und sagt, nein, ganz im Gegenteil, der wird euch zurückgegeben.
Eben. Sie können ihn ja viel mehr nutzen. Es gibt ja auch unfassbar viele, sag ich mal, Erhebungen oder Befragungen auch von Leuten, was sie denn vom Wald wollen. Das haben wir auch mal eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, um einfach mal in Erfahrung zu bringen, was will denn der Deutsche eigentlich vom Wald? Und da war die ökonomische Größe oder die Zahl an Holzprodukten oder Holz, die sie haben, am geringsten. Die größte Wertschätzung war eben für als Naturraum, als Erholungsraum und für die Artenvielfalt. Und das ist ja auch klar. Ne, die Leute laufen ja auch lieber durch einen schönen Wald, wo keine Motorsägen Krach machen oder man Angst haben muss, dass man vom umfallenden Baum erschlagen wird. Also es ist, ich verstehe diese Konnotation der einzelnen Begrifflichkeiten auch nicht so ganz. Und das Interessante ist, wir haben, um nochmal kurz auf unsere Forschung zurückzukommen, in diesem Kontext gerade auch ein Projekt gewonnen mit der Versuchsanstalt in Baden-Württemberg, uns und Inter3 in Berlin, wo wir eben versuchen, solche Debatten oder also das Projekt nennt sich konstruktive transdisziplinäre Debatten der nachhaltigen Waldwirtschaft. Also sehr komplex, ne, sehr sozialwissenschaftlich, aber letzten Endes geht es eigentlich darum, solche Narrative und solche Argumentationslinien, sag ich mal, von der klassischen Forstwirtschaft, nennen wir es jetzt mal, oder eher von unserer ökologischen Perspektive aufzugreifen und die mal zu erarbeiten, woher kommen die, wie kann man die übereinander bringen und dazu bedarf es natürlich einer hohen Vertrauensbasis. Das heißt, wir reden da in einem sehr geschützten Raum, um eben nicht diese Bloßstellung zu haben, die du ja auch kennst. Oder wenn man mal auf größeren Veranstaltungen ist, das wird man ja auch sehr leicht in die Enge gedrängt oder dann in auch teilweise verbal angegangen. Und das sollte eben im Bereich der Kommunikation nicht stattfinden. Also jeder hat da offensichtlich seine Meinung, was ja auch schwierig ist, weil wir stehen ja auch für wissenschaftliche, faktenbasierte Argumentation. Also wir haben dann die Informationen, die würden wir dann gerne faktenbasiert auch besprechen. Und das ist offensichtlich irgendwann mal im Laufe der Geschichte meines Erachtens verloren gegangen. Und da ist es mir wirklich mal interessant, warum ist das so? Welche Interessen spielen da eine Rolle? Und kriegt man da auch eine Lösung hin? Also in dieser Debattenkultur, die ja schon lange Jahrzehnte eingefahren ist, kann man da irgendwie einen Lösungsvorschlag erarbeiten? Also da muss man schon sehr optimistisch oder zuversichtlich sein.
Ich wollte gerade sagen, also ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch und vielleicht kommt dein Optimismus auch daher, dass du nicht Forstwissenschaft studiert hast, sondern Geografie und dass du da relativ frei dran gehst und eben nicht immer nur Kubikmeter Holz im Kopf hast. Ne? Weil das ist ja eigentlich auch schon merkwürdig, dass man schaut, ob man einen Konsens erzielt mit staatlichen Behörden, die im Auftrag der Parlamente, / der Bevölkerung, Daten erfassen und zur Verfügung stellen sollten. Und die sind, wir hatten das vorhin, das Beispiel mit dem Ernst Detlef Schulze, der ja letztendlich ganz verkürzt die Meinung vertritt, Holz verbrennen, also Bäume absägen und verbrennen ist besser für das Klima als stehen lassen und schützen. Und es weiß ja jede Person, dass man das nicht am Amazonas haben möchte, nicht in Indonesien haben möchte, ne, dass dort immer weiter eingegriffen wird und Bäume geerntet und zu vielleicht sogar langlebigen Produkten verarbeitet. Das ist ja immer die Argumentation, ja, das speichern wir doch Kohlenstoff in Form von Möbeln und Dachstühlen. Das möchte man nicht im Amazonas, da möchte man alles in Ruhe lassen. Und hier bei uns heißt es, nee, das ist ganz, ganz optimale Klimawirtschaft und jeder weiß, okay, das ist eben lobbygetrieben. Und die Frage ist halt, kann es da einen Konsens geben oder, ich meine, das ist für dich schwierig, das brauchst du gar nicht zu beantworten, weil ihr das ja auch kooperativ versucht zu lösen, was ich ja grundsätzlich gut finde. Aber ist das überhaupt lösbar bei Instituten, die nochmal indirekt mit den größten Verkaufsorganisationen verbandelt sind? Ne? Also ich stelle mir das ähnlich schwierig vor, wie Klimaforscher und Forscher, die eben sich an einen Tisch setzen mit Erdöl-Lobby-finanzierten Institutionen und sagen, Mensch, wir müssen uns doch irgendwie einigen, wie wir da im Zug auf den Klimawandel weiterkommen. Also ich bin da einfach, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ein bisschen radikaler und sage, Zopf abschneiden, fertig. Ne? Das geht übrigens gar nicht gegen Einzelpersonen, ne? Gegen manche vielleicht schon, aber grundsätzlich nicht. Ich glaube, die Organisation ist einfach nicht überlebensfähig, wenn wir den Wald erhalten wollen. Aber von daher nochmal, wie gesagt, brauchst du gar nicht zu beantworten, Hut ab, dass ihr euch an einen Tisch setzt, dass ihr auch versucht, gemeinsame Forschungsvorhaben umzusetzen. Aber umso wichtiger, dass es euch überhaupt gibt als Naturwaldakademie, weil ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht so ganz klar, was ihr da zur Verfügung stellt. Ihr demokratisiert ja auch Waldforschung.
Ja, genau. Also wir wollen halt wirklich eine Transparenz schaffen und auch die Möglichkeit haben, dass Leute sich aktiv selbst auch einbringen. Also wir haben da noch ein anderes Tool, es nennt sich Waldreport. Und da können dann interessierte Waldgänger Informationen einspeisen, wo sie denken, oh, hier ist jetzt aber was nicht in Ordnung. Also das sieht jetzt irgendwie nach einem eher Kahlschlag aus, das finde ich nicht gut. Oder hier wird Pflanzenschutzmittel gespritzt, weil eigentlich dürfte das doch gar nicht sein. Also da rufen wir auch gerne Waldgänger auf, sich dieses Tool an die Hand zu nehmen oder zu nutzen, um dann wirklich ihre Bedenken dort äußern zu können. Also da haben wir auch schon noch relativ viele Nutzer. Das machen wir auch zusammen mit Robin Wood, die da auch ein Interesse haben, eben Unstimmigkeiten im Wald aufzudecken. Und das ist schon auch ein hilfreiches Tool, weil wir eben sehen, der Wald gehört uns allen. Ja, ne? Also über 50%, das ist ja öffentlicher Wald, der uns letzten Endes auch gehört. Wir nutzen ihn und da, finde ich, ist eine Informationslage, muss dann auch für jeden einfach zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht nochmal ein abschließendes Wort zu dem Konsens, wo ich auch mir nicht sicher bin, ob der stattfinden kann. Aber ich finde jetzt auch ein bisschen, dass die Holzlobby, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sich auch ein bisschen überschätzt. Ich meine, wir sprechen von 0,4% des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland, die Holzwirtschaft erzielt. das ist jetzt auch nicht so der Rieseneinkommenszweig, sage ich jetzt mal. Und es ist doch viel wichtiger, die Wälder zu erhalten. Da hoffe ich halt eben, dass es da auch so Klick macht. Und die sagen, sie sägen ja quasi auf dem Ast, auf dem sie sitzen. Ja, also sie nehmen sich ihre Lebensgrundlage, wenn sie da weiter verstärkt eingreifen und das System, sag ich mal, unbrauchbar machen, jetzt mal überspitzt gesagt. Da hoffe ich, dass so ein Sinneswandel einsetzt, eine gewisse Intelligenz bei einigen Leuten, das dann umzusetzen. Weil ich finde auch, gibt es einen ganz tollen Spruch, auch von Albert Einstein, der gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das ist ja auch ein Spruch, den finde ich echt super, weil wir wollen ja auch eine neue Denkweise und für den Umgang mit dem Wald anstoßen, eben, dass man sagt, hey Leute, Schritt zurück, das ist ein Ökosystem, das ist ein lebender Organismus, der weiß sich auch schon selbst zu helfen und wir müssen da ein bisschen weniger intensiv eingreifen und könnten dennoch Holz nutzen, wenn wir es brauchen und wollen. Aber ne, das hast du auch schon öfters mal in den Podcast aufgegriffen, das Thema des Holzverbrauchs ist da halt auch immens und da stelle ich mir auch die Frage, wir haben auch mal Zahlen angeguckt, dass innerhalb der letzten 20 Jahre in der EU der Einschlag um 24% zugenommen hat. Also ein Viertel, das ist unfassbar viel. Und wenn wir uns vorstellen, vor 20 Jahren ging es uns doch super, haben wir doch auch alles gehabt. Und was ich noch unfassbarer finde, ist, dass der Einschlag fürs Brennholz um über 40% zugenommen hat in ganz Europa. Und da frage ich mich, im 21. Jahrhundert mit Brennholz zu heizen, das ist nicht sehr innovativ. Und wir brüsten uns doch immer als die Technik, das Technikland Deutschland, das neue Innovationen auf den Markt bringt und technikaffin ist. Und dann heizen wir noch mit Holz. Das verstehe ich nicht. Das ist rückständig.
Da muss man halt sagen, es werden wahrscheinlich auch jetzt etliche, die zuhören, zu Hause einen vielleicht sogar neuen Pelletofen haben. Na, und dann die Leute würde ich gerne insofern aus der Schusslinie nehmen. Also A, gibt es Energieberaterinnen und Berater, die ganz klar dazu raten, als erneuerbare Energie, das ist ja das Fatale, es ist ja tatsächlich oder war zumindest bisher, man muss ja vorsichtig sein in Bezug auf den Klimawandel, war ja erneuerbar, weil Bäume wachsen ja zumindest noch nach und trotzdem ist es extrem klimaschädlich. Ne? Und genau diesen Spagat, der auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu verstehen ist, nutzt eben die Forstindustrie und sagt, guck mal, das ersetzt Öl und Gas und tatsächlich ersetzt es Wärmepumpen. Das ist ja der Punkt. Es ersetzt ja gar nicht. Kein Mensch baut sich, glaube ich, heute noch eine Ölheizung ein. Und Kohle ersetzt schon gar nicht, weil Kohle verfeuert keiner zu Hause. Aber in den Kraftwerken findet ja genau das statt, das Umgekehrte statt. Und das hatten wir ja schon mal. Wir hatten das alles in der Vergangenheit, genau wie du sagst. Wir haben unsere ganze Industrie vor Jahrhunderten auf Holzkohle aufgebaut und die Wälder sind jetzt wieder da, auch wenn ein Großteil eben Plantagen sind, aber sei mal dahingestellt, sind wieder da, weil man auf fossile Rohstoffe umgestellt hat. Und jetzt kann es doch nicht sein, wir drehen das Rad zurück, sondern wir drehen es weiter und setzen auf Erneuerbare. Und genau das versucht aber die Forstlobby gerade zu verhindern. Ne? Und das finde ich auch ein bisschen perfide, weil, wie du sagst, also ich kann es eben nochmal empfehlen, guckt euch mal den Waldmonitor an. Gerade im Sauerland, also Nordrhein-Westfalen hatte die größten, glaube ich, prozentuale Verluste an Fichte. Ich sehe es immer, weil unsere Tochter Carina da wohnt und jedes Mal, wenn wir hinfahren, ist wieder ein Berghang kahl geschlagen. Es wird immer luftiger dort und immer grauenhafter. Die konventionelle Forstindustrie verschwindet. Also die können eigentlich machen, was sie wollen. Wenn sie an diesem Konzept festhalten, dann geht das noch 10 Jahre und dann ist das Thema weitestgehend durch. Und genau das wollen wir alle miteinander verhindern. Also es wird ja oft so ein bisschen so kolportiert, als wären wir gegen Forstwirtschaft. Nein, wir sind dafür. Wir sind sogar für Waldwirtschaft. Nur dazu brauchen halt Wald. Und der verschwindet ja, halt gerade.
Genau, da ist auch das, was du sagst, dieses Verschwinden, nicht nur im Sauerland, aber da ist es wirklich sehr gut zu beobachten, diese flächige Räumung und Aufarbeitung des Holzes, das ist auch eine fehlgeleitete Subventionspolitik. Ne? Also ich habe mir auch mal die Förderpolitik der Bundesregierung angeguckt in Bezug auf Forst. Und da wurde in den letzten 2 Jahren über 300 Millionen ausgegeben, nur für den Bereich Aufarbeiten und Räumung der Schadflächen, die die in den Fichtenbeständen primär angefallen ist. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 300 Millionen. Und jetzt halte ich fest, das ist ja nur für das Wegfahren und Aufarbeiten. Das heißt, der Waldbesitzende hat gar nichts davon. Das ist nur eine Förderung für die Forstunternehmer, weil der Waldbesitzende sitzt dann am Ende da und denkt sich, okay, mein Holz ist weg, Geld habe ich dafür auch nicht richtig gekriegt Und jetzt habe ich da eine Kahlfläche und da weiß ich jetzt nicht, was ich damit machen soll.
Ich wollte es nur noch mal im Klartext. 300 Millionen, um riesige Kahlschläge anzulegen. Also das sind alles Dinge, die verortet man eher in Brasilien. 300 Millionen Subventionen in 2 Jahren, um Kahlschläge zu fördern. Also, nein, das Geld muss es ja eigentlich geben, um die zu verhindern. Und wenn die Waldbesitzenden noch nicht mal was davon haben, wir haben das ja auch mitgekriegt, das sind dann null auf null Spieler. Das heißt, die Fläche ist freigeräumt, brät in der Sonne zu Tode. Der Boden wird ja teilweise in der Sonne auf über 60 Grad aufgeheizt. Dann gibt es natürlich, also auch selbst da würde Wald wieder zurückkommen, aber wenn das dann nicht mehr schnell genug geht, werden die nächsten Millionen und Milliarden ausgepackt, um neue Plantagen anzulegen, und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Es ist totaler Irrsinn.
Es ist ein Trauerspiel, auch insbesondere vor dem Hintergrund, wir haben es vorhin genannt, der Artenvielfaltskrise oder der Klimakrise. Ne? Es gibt auch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass auf so einer Kahlfläche 10 Jahre lang erstmal durch die Mineralisierung, durch die Auflösung der Bodenstruktur CO2 entweicht. Und das kann nachwachsende Bäume erstmal gar nicht so schnell auffangen, zumal sie zum Teil vielleicht da auch gar nicht wachsen. Also das ist ja aus Klimaschutzgründen so irreführend, und deswegen ist das so kontraproduktiv und verstehe solche Vorgehensweisen nicht.
Nee. Und man sieht schon, wir könnten es hier zu Tode diskutieren über diese ganzen Sachen, weil das ist wirklich total Irrsinn. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, es ist toll, was ihr für eine Arbeit macht. Es ist toll, dass ihr die Daten öffentlich zur Verfügung stellt und zwar so aufbereitet, dass man sie versteht. Auch das fehlt mir ja auf den Seiten der Forst- und Versuchsanstalten. Ja. Da sind die Publikationen irgendwo im dritten Untermenü versteckt und sagt, wenn mich irgendwas interessiert, auch nicht gut verschlagwortet im Übrigen. Und bei euch sind die Sachen sehr schön aufbereitet, weil euer Adressat ist eben das breite Publikum. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, schaut euch mal die Seiten an. Seid da sehr aktuell, seid natürlich auch auf Social Media unterwegs. Finde ich auch immer sehr schön, auch mit sehr schönen Kommentaren, auch zu anderen Dingen, ne, die nicht eure Forschungsarbeit betreffen, sondern vielleicht die von anderen oder auch Politik. Es ist also war dringend notwendig. 6 Jahre gibt es euch. Ich glaube, ihr seid kurz vor der Waldakademie gestartet, ne? So paar Monate,
so.
Mehr oder weniger zeitgleich,
ne? Ich,
ja, ich finde das sehr schön, weil also wir kommen uns übrigens nicht gegenseitig ins Gehege, das darf man auch mal sagen. In dem Bereich gibt es überhaupt keine Konkurrenz und wir forschen ja auch nicht, sondern wir machen ja mehr Öffentlichkeitsarbeit und solche Dinge und Fortbildung, was ihr natürlich auch macht, ne? Gar keine Frage, aber eben auf einer anderen Ebene und sehr viel stärker auf eigenen Studien aufbauend. Toll aufbereitet. Also wie gesagt, kann ich nur noch mal empfehlen, wenn man wissen möchte, was im eigenen Bereich mit dem Wald los ist, was deutschlandweit mit dem Wald los ist und demnächst vielleicht sogar europaweit, schauen wir mal. Und ich weiß, vielleicht auch häufig gefragt, was kann ich denn als Einzelner tun, wenn mir da draußen was nicht gefällt? Da wäre der erste Schritt, das ja mal einzutragen bei euch, ne? Auf der Seite Waldreport.
Genau, auf die Waldreport-Seite.
Und
genau.
Dass man das mal zusammenstellt und auch öffentlich macht. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Das mag nämlich auch keiner. Übrigens, das geht auch für den Privatwald. Der hat ja auch eine Sozialbindung und unterliegt ja auch gewissen Dingen. Auch da wird viel gemacht, was teilweise nicht so ganz sauber ist. Also von daher gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Ich finde es toll, dass es euch gibt, Thorsten, und vielen Dank, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, das mal ein bisschen vorzustellen, eure Arbeit, und bin gespannt, was ihr noch alles herausfindet.
Sehr gerne, vielen Dank, Peter, für die Einladung, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier dabei sein zu dürfen.
Ja, danke und alles Gute.
Dir auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.